redet, ist nicht tot.
Wenn wir sie kriegen können, solange sie da draußen im Gelände rumschleichen, umso besser. Dann haben wir sie gleich und müssen nicht warten, bis sie sich an die Schützenlöcher pirschen und jemandem die Gurgel durchschneiden.
Anfang 1967. 385.000 amerikanische Soldaten sind in Vietnam, aber ein Sieg ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die nordvietnamesischen Untergrundtruppen, die Viet Cong, haben viele Unterstützer in der Bevölkerung. Und über Dschungelpfade bekommen sie aus dem Norden ständig neue Waffen und neue Kämpfer. Die US-Armee ist entschlossen, ihnen den Schutz des Waldes zu nehmen.
Damit die Piloten, damit die es einfacher hatten, hat man die Fässer mit dem jeweiligen Entlarvungsmittel mit unterschiedlichen Farbringen versehen.
Der deutsche Arzt Heinz Paller arbeitet in Vietnam und erlebt, wie der chemische Krieg richtig beginnt.
Das waren dann also Fässer mit weißen Farbringen, blauen Farbringen oder eben orangen. Und so bekamen diese dann den Namen Agent White, Agent Blue oder eben Agent Orange.
Und wieder was gelernt. Ich dachte nicht, dass Agent Orange sich tatsächlich auf einfach nur eine Fassfarbe bezieht. Ihr hört den Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Es ist eine Koproduktion zwischen D-Radio Wissen und Vrindt. Und ausnahmsweise sitzen Matthias und ich uns mal gegenüber. Hallo Matthias.
Hi, grüß dich.
Wir reden über den Vietnamkrieg.
Wir reden über den Vietnamkrieg und über die Militärstrategie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die die Amerikaner dort angewendet haben, nämlich sie haben gegen einen Gegner gekämpft, der sich in der Gegend sehr gut auskannte, wie man sich ja leicht vorstellen kann, und Die Amerikaner eben nicht. In Vietnam ist viel Dschungel und viel Wald und viel unübersichtliches Gelände, und der Vietcong hatte halt tatsächlich Nachschubpfade durch den Dschungel gelegt.
Das ist der berühmte Ho Chi Minh Pfad.
Es war unter anderem der berühmte Ho Chi Minh Pfad, aber es gab noch sehr viel mehr und sehr viel kleinere und verzweigtere einfach Laufwege, und über diese Laufwege kam also Munition und kam natürlich Nahrungsmittel etc. Nach vorne an die Front oder da, wo gerade die Front sich bewegte, und die Amerikaner bekamen das nicht in den Griff, wie sie meinten, und haben dann gesagt, ja, da müssen wir jetzt gucken, dass der Wald durchsichtig wird. Und wie macht man das am besten? Indem man von oben Entlarvungsmittel runterschmeißt. Und dieses Entlarvungsmittel war zu einem großen Bestandteil aber eben aus Dioxin. Und damals wusste man noch nicht so richtig, wie das eigentlich wirkt. Ja. Man hat nur klar gehabt, okay, also die Blätter fallen alle ab. Und damit war ja eigentlich auch der Plan sozusagen klar. Wir können dann durch den Wald durchgucken. Wir sehen diese Pfade und können die dann entsprechend mit unseren schönen Bomben beschmeißen, in Anführungsstrichen. Und dann den Krieg möglicherweise gewinnen. Und
möglicherweise.
Was sie aber eben nicht wussten und auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass sie damit auch die Felder kaputt machen. Also dass die Nahrungsgrundlage des vietnamesischen Volkes damit weg ist.
Und wussten die das nicht, oder haben sie es einfach nur, es war denen egal?
Naja, also sie wussten es, ich will mal, sagen wir es mal positiv, okay, weil auch sehr viele amerikanische Soldaten mit diesem Zeug in Berührung gekommen sind und entsprechend gelitten haben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie von vornherein zielgenau das so eingesetzt haben, dass eben die eigenen Leute nicht betroffen wurden, sondern es ist eben tatsächlich auch vorgekommen, dass amerikanische Soldaten von diesem Zeug betroffen sind und damit in Berührung kamen. Auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn man es böse meint, auch sagen, das war denen scheißegal, die wollten diesen Krieg gewinnen, haben geschmissen, was sie konnten. Es waren einige tausend Tonnen, die sie letzten Endes über diesem armen Land abgeworfen haben. Und was mich dann wirklich auch zum Wahnsinn getrieben hat, ist, man könnte ja sagen, 1967 wurde der Befehl gegeben, dieses Zeug abzuwerfen. Man könnte ja nun einfach sagen, okay, das ist jetzt auch schon lange her, also irgendwann ist es ja auch dann vielleicht mal vorbei und man hat die Folgen irgendwie überwunden und den Schmerz verwunden. Das Gegenteil ist richtig. Es werden immer noch Kinder geboren, deren Großeltern mit diesem Zeug in Verbindung gekommen sind, die schlimmste Verkrüppelungen haben, die im Grunde genommen fast nicht lebensfähig sind, weil sie einfach eben mit Missbildungen zur Welt kommen. Und insofern ist das, was damals unter dem Stichwort Agent Orange vom Himmel fiel, sozusagen immer noch jeden Tag sichtbar für die Menschen in Vietnam. Und insofern macht das sozusagen dieses Ausmaß dieses schrecklichen Krieges noch mal sehr viel deutlicher. Und das haben jetzt selbst die Amerikaner eingesehen. Also sie haben bis weit in die 2000er Jahre davon nichts gehalten, in irgendeiner Form eine Entschädigung zu übernehmen. Das ist jetzt erst vor ein paar Jahren passiert.
Ja.
Aber sie merken einfach, dadurch, dass sie eben auch selbst sozusagen davon betroffen sind, dass das sicherlich ein schweres Kriegsverbrechen war. Und wenn man jetzt über Agent Orange sich unterhält und über die Chemikalie Dioxin, dann muss man im gleichen Atemzug eine zweite Chemikalie nennen, die eben auch eingesetzt wurde. Das war dieses berühmte, in Anführungsstrichen, Napalm.
Napalm.
Und Napalm
ist eingedicktes Benzin eigentlich, oder?
Ist eingedicktes Benzin. Und ja. das Fürchterliche an Napalm ist, erstens, es genügt ein winziger Spritzer oder ein Tropfen sozusagen, um dich wirklich auf das Äußerste zu treffen und dir also höchste Schmerzen zu verbreiten und dir wirklich auch körperliche Probleme zu bereiten. Wenn du davon richtig getroffen wirst, bist du tot. Und was eben noch viel schlimmer ist, dieses Zeug ist im Grunde genommen mit Wasser nicht löschbar.
Ja.
Es schwimmt auf dem Wasser mit. Du müsstest also, um es zu killen, Feuerwehrmittel einsetzen, die natürlich damals in Vietnam so in dem Maße nicht zur Verfügung standen. Und uns allen ist noch das Bild von dem Kim Fuk-Mädchen bekannt,
die also, Straße runterläuft.
Die Straße runterläuft als kleines Mädchen und halt den ganzen Rücken verbrannt hat und überhaupt gar nicht weiß, was um sie herum geschieht. Und der Irrsinn dieses Krieges, den kann man eben an der Geschichte, die sich hinter diesem Mädchen verbirgt, finde ich jedenfalls wirklich sehr gut erkennen. Der Pilot, der das Zeug über dem Fleckchen abgeworfen hat, kriegte von der Einsatzstelle das okay, das Dorf ist geräumt, über das du jetzt gleich fliegen wirst. Der Dschungel ist leer. Du kannst die Napalmladung dort abwerfen. Es werden nur, in Anführungsstrichen, Natur zu Schaden kommen und eben Gebäude, ja. Häuser, Hütten etc. Und dann sagt er, okay, gibt Stoff, fährt auf dieses Dorf zu. Und in dem Moment, wo er ausgeklingt hat, ja, sieht er, dass noch jede Menge Leute aus dem Wald rauslaufen. Er weiß also, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich habe den Befehl ausgeführt. Ich bin schuld, aber auch wieder nicht. Und dieser Typ, der das gemacht hat, ist an der Tatsache, dass er das gemacht hat, vollkommen verrückt geworden.
Ja.
Der kommt nach Amerika zurück, nach dem Krieg, Ehe kaputt, Kinder gehen weg, Ehefrau wendet sich von ihm entsetzt ab, weil dieses Bild und die Geschichte von Kim Fuk in Amerika für einen Aufschrei gesorgt hat. Bis hin zum Stimmungsumschwung gegen diesen Vietnamkrieg.
War das tatsächlich dieses eine Bild, das
Naja, es sind natürlich mehrere gewesen, aber dieses eine Bild war auf jeden Fall extrem wichtig für die Anti-Vietnam-Bewegung in Amerika. So, und der Typ fängt das Saufen an, er verliert alle sozialen Bindungen, wird arbeitslos, er fliegt aus der Armee raus, weil er Säufer wird. Er ist also im Grunde genommen von dem Ereignis, das in seinem Leben stattgefunden hat, komplett überfordert. Wird dann irgendwann Reverend in irgendeiner Baptist Church und findet, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bei Gott sozusagen seinen Seelenhall.
Ja.
Und irgendwann kommt es dazu, dass die beiden sich treffen, Kim Fuk und der Reverend.
Aha.
Also das Opfer und in Anführungsstrichen der Täter. Und sie vergeben sich. Also Kim Fuk sagt, ja, wenn du das nicht wusstest, ich meine, du hast es nicht mit Absicht gemacht, so. Und er sagt, aber ich bin es trotzdem schuld, dass du für dein ganzes Leben gezeichnet bist.
Kann man sich auf einen Befehlsnotstand zurückziehen und sagen, ja, ich musste ja den Befehl ausüben? Ist das schwierig, oder?
Naja, also er hat genau, es ist immer schwierig. Also jede Situation in einem Krieg ist beschissen und schwierig. Für den Piloten eines solchen Flugzeuges mit diesem Zeug an Bord, dessen Auftrag es ist, das abzuwerfen, es gibt eine Befehlskette, an die er sich halten muss. Und wenn die ihm sagt, fliegt, dann fliegt er. Und wenn er das nicht tut, dann tut das nicht. Und insofern, natürlich ist er das schuld, aber man kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen.
Du sagtest eben, in Anführungszeichen Militärstrategie. War das noch nicht mal eine richtige Strategie?
Doch, aber es ist natürlich, ich sage das immer in Anführungszeichen, eine Strategie hat für mich noch ein bisschen was Positives. Das ist alles alles schrecklich und der ganze Krieg war schon ein schweres Verbrechen.
Worum ging es in dem Krieg eigentlich überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Da kommen wir jetzt wieder zur Geschichte. Also das war jetzt sozusagen meine Empörung am Anfang auch nochmal zum Ausdruck gebracht, weil wenn man sich damit so im Nachhinein nochmal beschäftigt, ohne es jetzt, als ich war kleines Kind, als der Krieg stattfand, deswegen habe ich das natürlich nicht so richtig mitbekommen, aber sich das nochmal so ein bisschen vor Augen führt, das ist wirklich eine schreckliche Aktion gewesen. Und Hintergrund ist im Grunde genommen tatsächlich das Ende des Zweiten Weltkrieges. Dort gibt es ja die alliierte Koalition gegen Hitler, zu der gehörten unter anderem Russland und Amerika, also ja. Ich sag mal Ost und West. Und die haben in einer Koalition zusammengehalten, solange sie einen gemeinsamen Feind hatten, nämlich Nazi-Deutschland. Als das besiegt war, dieses Nazi-Deutschland, merken die auf der westlichen Seite wie auf der östlichen sehr schnell, dass ihre Gemeinsamkeit damit tatsächlich auch aufgebraucht ist.
Meine Mutter sagt immer, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Genau. Der Erste, der das wirklich auch gesagt hat, war Churchill. Dem war also Stalin und Hitler gleich weit entfernt sozusagen. Ja. Also das waren beides für ihn Verbrecherfratzen. Und Stalin hat das sicher auch gesehen. Dann gab es noch das Problem, dass die auf der westlichen Seite halt ihre Chefs sozusagen ausgetauscht haben. Roosevelt ist gestorben, Churchill wurde abgewählt. Es waren also zwei Novizen, ja, die also da auf einmal auftauchten, Attlee und Truman. Und auf der anderen Seite saß Stalin, der also alle Konferenzen mitgemacht hat und der richtige Kriegssieger eigentlich tatsächlich war. Frankreich wurde mit an den Tisch geholt, aber hatte eigentlich auch kollaboriert. Also es war eine komische, schwierige Situation. Frankreich wurde ja auch Besatzungsmacht, aber das hatte man Charles de Gaulle zu verdanken, der gesagt hat, wir haben von London aus mitgeholfen. Das stimmt auch, aber Frankreich war zu großen Teilen besetzt und der Rest hat in weiten Teilen jedenfalls kollaboriert.
Das ist ja heute immer noch ein Anlass für Witze.
Sehr schwierige Situation, genau.
Hat noch jeden Krieg verloren, fühlt sich aber stets wie der Sieger, hat Dietmar Wischmeier mal gesagt, der Satiriker.
Genau. Ja. Ja, genau. Und diese Gemeinsamkeiten waren vorbei und das merkte man sehr schnell, dass also aus diesem heißen Krieg gegen Hitler irgendwann auch ein kalter, sozusagen ein klammheimlicher Krieg wurde. Ideologischer Krieg könnte man vielleicht auch sagen am Anfang, wo also klar war, das wird keine weitere Zusammenarbeit mehr geben können. Es gab dann Marshallplan und Truman-Doktrin, wo also gesagt wird, die westliche Welt, also Amerika allen voran, stützt all jene Staaten, in denen es darum geht, kommunistische Invasionen und kommunistische Übernahmen sozusagen zu verhindern. Das war damals, als die Truman-Doktrin 1947 geschrieben wurde, war das vor allem Türkei und Griechenland und der Iran, die besonders betroffen waren von stalinischen Territorialforderungen und Androhungen, auch sich in die Innenpolitik einzuschalten und mit Parteigründung und so weiter. Also eine sehr komplizierte politische Situation innerhalb Europas und an den Rändern. Und da merkte man schon, okay, also die Truman-Doktrin, das ist jetzt nicht nur für die Türkei und für Griechenland gemeint, sondern im Grunde genommen für alle.
Ja.
Zweiter Punkt, den man nach dem Krieg wissen muss, auch in Asien hat der getobt. Das wissen wir so in Europa, wir verdrängen das gerne. Aber natürlich war der Krieg auch im Pazifik und Korea, Japan und die...
Vietnam. Na, ohne den Pazifikkrieg wären die Alliierten wahrscheinlich überhaupt nicht in Europa angekommen. Ja, also ohne Pearl Harbor.
Ja, natürlich. Ja, für uns ist, ich sag mal, gerade jetzt so in dem Moment Bombardierung deutscher Städte etc. Das ist irgendwie viel näher. Aber natürlich hat dieser Krieg eben auch im Pazifik... getobt und insofern war also klar, dass die beiden Großmächte, die da aufeinander losgingen, das auch durchsetzen wollten, ihre Machtansprüche. Wir erinnern uns, die Amerikaner haben zwei Atombomben abgeworfen über Japan, den Krieg damit mit einem Schlag tatsächlich beendet, mit der vollkommenen Kapitulation des japanischen Kaisers.
Wo man auch wissen muss, japanische Soldaten haben nicht kapituliert.
Überhaupt
nicht. Die haben das gemacht, was Hitler von seinen Leuten wollte, die haben tatsächlich bis zum Untergang, die hätten wahrscheinlich weitergekämpft.
Die haben sich zum Teil auch ins Schwert gestürzt. Da gibt es ganz liebreizende Geschichten von japanischen Generälen, die also das alles überhaupt nicht akzeptiert haben und einfach dann weitergemacht haben. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und um so ein bisschen den asiatischen Raum sich vorzustellen, zur gleichen Zeit, also Atombombenabwurf einerseits, Ende des Zweiten Weltkrieges im Pazifik, relativ zeitgleich gewinnt Mao Zedong in China die große Revolution. Es wird dort ein kommunistischer Staat entstehen, der aber sich so von vornherein so ein bisschen weghält und fernhält von Stalin und von Moskau, von dem Anspruch Stalins, die kommunistische Macht Nummer eins zu sein und in der Komintern, also in der kommunistischen Internationalen, alle kommunistischen Parteien der Welt sozusagen auf eine Linie einschwören zu können, damit also der die große Weltrevolution gelingen möge, das ist ja das letztendliche Ziel.
Heißt im Kapitalismus G20.
Ja. insofern, das Land war natürlich in Aufruhr. Kommen wir mal zu Vietnam. Vietnam ist bis zum Zweiten Weltkrieg eine französische Kolonie. Wird auf einer der alliierten Konferenzen Frankreich weggenommen und zunächst einmal unter britisches Mandat gestellt, Protektorat kann man auch sagen, oder Verwaltung. Das sind einfach Geschacher. Da wird geschachert. Also okay. Alle diese Kriegskonferenzen sind einfach, wir verschieben Polen mal um ein paar hundert Kilometer nach links, also Richtung Westen. Und dafür verschieben wir dann die Ostdeutschen auch ein bisschen nach Westen, nur damit Russland auch nach Westen. Also sind ja völlig überhaupt nicht mehr nachvollziehbare, schwachsinnige Entscheidungen gewesen, die nur Leid und Elend hervorgerufen haben. Genauso wie die Teilung Koreas, die ja auch in der Zeit stattfindet, einfach entlang des 36. Breitengrades mal einen Strich zu ziehen. Was für eine Scheiße. Ja. So, und also Vietnam wird also in Anführungsstrichen an Großbritannien übergeben, aber die Briten sind vom Krieg vollkommen platt und haben überhaupt keine Möglichkeit, dort Aufstände und überhaupt Unruhen zu handeln, bitten nun ausgerechnet die Japaner, ja, in Vietnam dort also für Ordnung zu sorgen. Muss ich mal vorstellen, was das für eine Willkür war. Ja. Jedenfalls die Japaner rücken dann ins Land ein und werden also irgendwann
1900, wie viel sind wir jetzt ungefähr?
Wir sind also 45, 46, so kurz nach dem Krieg. Also sind alles Folgen.
Also die Japaner, die gerade kapituliert haben, helfen jetzt dabei.
Genau. Okay. Wir werden ja auch, wie Westdeutschen, werden ja auch sehr schnell die Helfer Nummer eins unserer Kriegsgegner, genauso wie die Ostdeutschen der DDR, stimmt, die Helfer Nummer eins für die Russen werden. Ja. Also das ist das, da sieht man auch mal das Absurdeste, was es überhaupt gibt, ist Krieg und dieser ganze Irrsinn, den man da macht, um dann hinterher wieder auf den grünen Zweig zu kommen, wird alles über den Haufen geschmissen, was man bis vor 3 Minuten schon noch gedacht hat. Und insofern war das hier eben auch so. Frankreich also interveniert dann, das kann nicht sein, dass sie uns die Kolonien wegnimmt, bekommt dann irgendwann Vietnam zurück. So.
Zurück.
Wir kriegen das zurück, obwohl es ihnen natürlich auch überhaupt nicht gehört. Und insofern kann man ja alleine schon an dieser Konstellation so ein bisschen erkennen, Vietnam wird im Grunde genommen immer hin und her geschoben und ist ja, auf dem Tisch der Weltpolitik ein Nix, ja, und kriegst du es, krieg ich es, ich will's nicht, nimm du es. Über die Vietnamesen selber wurde da überhaupt nicht gesprochen und selbstverständlich war das also im Grunde genommen zur freien Verfügung. Und das hat Stalin eben auch gesehen und hat dann gesagt, gut,
dann
versuche ich jedenfalls einen Teil davon zu nehmen, frei nach dem Prinzip Nord- und Südkorea, Nord- und Südvietnam. Und hat also angefangen, den Norden, ich sag mal, militärisch, ideologisch, politisch zu unterstützen. Also man sieht schon, dass die Gemengelage da in diesem asiatischen Raum sehr, sehr kompliziert war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es beginnt eben relativ bald danach, also nach dem Ende, ein Jahr später, beginnt der sogenannte Erste Indochina-Krieg. Da geht es auch schon um die Zukunft Vietnams, um die...
Ist immer noch unter Beteiligung Frankreichs.
Ja, ja, immer noch, natürlich. Das war der große französische Krieg, war der Indochina-Krieg. Okay. Und es geht immer noch um die Neuordnung sozusagen dieses gesamten pazifischen Raumes dort. Und das führt eben dazu, dass letztendlich sich das alles konzentriert auf einerseits Korea und andererseits Vietnam. Und es gibt starke Widerstandsbewegungen. Und also Ho Chi Minh ist einer von denen, die also uns allen noch bekannt sind. Also Ho Chi Minh sind sie in Berlin durch die Straßen gezogen und haben ihn dann in dem zweiten, das ist dann da für uns der Vietnamkrieg, der auch der zweite Indochina-Krieg ist, sozusagen haben also versucht, dadurch eben diese Unterstützung lauthals herauszurufen. Und in diesem zweiten Krieg, also in dem, was wir als Vietnamkrieg bezeichnen, stehen sich tatsächlich als Stellvertreterkrieg halt die Russen und die Amerikaner gegenüber. Und es geht im Grunde genommen nicht um Vietnam. Könnte man heute so etwas komisch sagen oder in Anführungsstrichen sagen. Natürlich ging es um Vietnam, zumal die ganzen...
Moment, es gab eine südvietnamesische Armee, die
Warte. Es ging natürlich um Vietnam, aber den großen Spielern sozusagen, den Russen und den Amerikanern, ging es eigentlich um die Weltmacht. Also es ging um die Frage, wer ist stärker und wo können wir uns gegenseitig treffen, ohne uns auch tatsächlich völlig zu entblättern. Also wenn sie einen Krieg in Europa geführt hätten, wäre das sicherlich für sie sehr viel schlimmer gewesen, weil dann ihre eigenen Länder mit in Betracht gezogen, in Mitleidenschaft gezogen worden wären. Wenn sie aber irgendwo, ich sage jetzt mal in Afrika oder halt im Pazifik einen Krieg führen, dann ist das für die Leute in Moskau schied egal, da fliegen irgendwelche Raketen, aber nicht ihnen um die Ohren. So, und insofern nennt man das Stellvertreterkriege. Und es standen sich tatsächlich, genau wie du gerade gesagt hast, im Norden kommunistische, also chinesische, russische, sowjetische damals Einheiten und im Süden amerikanische, australische und so weiter, also westlich orientierte Einheiten gegenüber.
Ich hatte immer gedacht, es wären im Wesentlichen die USA gewesen, die gegen eine nordvietnamesische einheimischen Armee.
Nein, nein, gekämpft. Also die war natürlich auch dabei. Also die Vietcong ist ja von Ho Chi Minh, der Vietcong ist ja, das sind natürlich Einheimische, aber sie wurden unterstützt, ausgebildet, mit Material versorgt von China, von Russland, von der Sowjetunion damals.
Stimmt, und dann die Militärberater.
Und ne? das nannte man halt anders. Im Endeffekt war es so, dass die Amerikaner mit fast 400.000 Soldaten in Vietnam waren. Und natürlich jeden Tag die berühmten Bilder von Zinksärgen zu sehen waren. Und damit sozusagen wurde auf einmal in Amerika klar, wir machen hier zwar in Anführungsstrichen einen Stellvertreterkrieg, aber dieser Stellvertreterkrieg, der haut in unsere Familien rein, in unsere Kasernen, da sterben, da sind Leichen und Tote zu beklagen. Und insofern hatte dieser Vietnamkrieg noch einmal eine ganz andere Dimension sozusagen als vielleicht andere Kriege, die es ja auch in der Zeit gegeben hat. Also wir haben in Afrika Stellvertreterkriege gehabt und wir haben eben Kontroversen und Konfrontationen zwischen diesen beiden Supermächten an vielen anderen Stellen der Erde eben auch gehabt. Aber der in Vietnam, der war der komplizierteste und auch der längste und größte. Und es war auch für die Amerikaner am schwierigsten, da wieder rauszukommen. Als sie nämlich merkten, dass der Rückhalt in der Bevölkerung schwand, weil zum Beispiel sehr viele Soldaten umgekommen sind und weil man irgendwie das Gefühl hatte, du saßt zwar jeden Abend in den News irgendwie wie so ein Helikopter über irgendeinem, weiß ich nicht, Bambuswald irgendwas abgeworfen hat, aber irgendwie es ging nicht weiter. Also es gab keine Siegesmeldung in dem Sinne, Und man dachte, oder die Amerikaner dachten, viele Amerikaner dachten, also den kann man gar nicht gewinnen, diesen Krieg. Wir müssen da irgendwie raus.
Ja, und irgendwann wirst du halt auch unglaubwürdig in der Bevölkerung. Also,
Und das hat aber noch sehr, sehr lange gedauert. Also der so oft gescholtene Richard Nixon, der also 75 den Krieg beendet hat und ihm dabei geholfen hat, Henry Kissinger, sein Außenminister, der den Vertragstext so ein bisschen mit den entsprechenden Leuten in Vietnam ausgehandelt hat. Und was dann folgte, war für die Vietnamesen keineswegs dann besser. Ja, es war nämlich dann so, dass der Norden den Süden sozusagen okkupierte und dort schrecklichsten Terror losgetreten hat. Über anderthalb, zwei Jahre war es da im Grunde genommen nicht auszuhalten. Und das wiederum sind dann diejenigen Ereignisse gewesen, die eben ganz viele Leute in die Boote getrieben hat über das Südchinesische Meer. Wir kennen sie alle als Boat People.
Das und sind die jetzt hier bei uns die Restaurants haben und sowas.
Ich wollte nur sagen, das sind die Boat People, die in großer Zahl von der Cap Anamur aufgenommen wurden. Und die hatten wiederum mit der Bundesregierung einen Deal gemacht. Wer es schafft, an Bord dieser Cap Anamur zu kommen, kriegt einen Aufenthalt.
Ja.
Ohne weitere Diskussion. So, und das waren insgesamt, glaube ich, 10.000 Menschen. Und diese 10.000 Menschen haben wir hier in der Bundesrepublik integriert. Und als der Vietnamkrieg zu Ende war und der Konflikt sich gelöst hatte, konnten die ihre Familienangehörigen, so sie noch lebten, sogar nachholen. Mhm. Und die sind hier weitgehend integriert und leben also jetzt unter uns. Was ich nur sagen will, dieser Vietnamkrieg war tatsächlich eine Erschütterung auch der modernen amerikanischen Geschichte. Hat aber, und das ist das furchtbar Schreckliche daran, eben nicht dazu geführt, dass man daraus irgendetwas gelernt hat. Also ich bin wirklich sehr oft erinnert gewesen an den Wahnsinn Zweiter Irakkrieg, eigentlich auch schon der erste, aber den kann man ja noch halbwegs nachvollziehen.
Mogadischu.
Ja, ich meinte jetzt den Irakkrieg, den ersten kann man noch halbwegs nachvollziehen.
Das war der, wo sie Saddam aus Kuwait rausgeschmissen haben.
Weil er genau vorher Kuwait okkupiert hat. Ja. Da kann man sagen, gut, also das ist jetzt, das geht nicht, das lassen wir nicht zu. Aber der zweite, wo man wusste, der hat überhaupt nichts mit dem Anschlag 9/11 zu tun, dass man dann trotzdem in den Irak reingeht. So, und da habe ich dann gedacht, warum haben Sie nicht einmal nachgeguckt in Ihren Geschichtsbüchern? Ja, Sie werden zwar möglicherweise gewinnen, also in Anführungsstrichen. Aber sie haben nichts davon. Das ist irre. Man kann so ein Land nicht einfach besetzen und dann wieder abhauen.
Ja, mir kommt alles, was die USA nach dem Zweiten Weltkrieg so machen, mit kriegsbasierter Außenpolitik, so vor, als würden sie sich einbilden, das, was ihnen in Europa gelungen ist, würde ihnen stets und ständig wieder gelingen. Und das ist halt nicht passiert. Das ist in Vietnam hat das nicht funktioniert, das hat im Irak nicht funktioniert. Auch in den kleineren, darum sage ich Mogadischu, das hat auch in den kleineren Interventionen, die sie gemacht haben, hat das alles nicht mehr funktioniert.
Aber das ist auch logisch, das kann auch gar nicht sein. Weil Europa war sozusagen, Europa und Amerika haben ja sehr viel miteinander zu tun. Also Amerika ist ein
Weltland.
Ja. Amerika ist eine europäische Mitgründung sozusagen. Ja. Über die vielen Einwanderer, die damals in Amerika waren. Diejenigen, die den Aufstand gegen die Engländer gemacht haben, das waren Kolonisten.
Ja.
Das waren keine Ur-Native Americans, sondern das waren Kolonisten. Das waren Leute aus Europa, die Schnauze voll hatten, in London bestimmt zu kriegen, was sie zu tun und zu lassen hatten. So. Tea Party, ja, Stichwort. Mhm. So. Insofern gab es hier wie dort demokratische Traditionen. Es gab hier wie dort relativ ähnliche Vorstellungen von, wie verwaltet man einen Staat.
Ja.
Weil ja, die Amerikaner haben es natürlich von den Europäern abgeschaut im 18. Jahrhundert. So, und insofern waren die Voraussetzungen hier wirklich besser als zum Beispiel im Irak oder von mir aus, nehmen wir jetzt irgendein anderes, Vietnam oder Korea, ist egal, weil dort einfach völlig andere Strukturen herrschen. Afghanistan ist auch so ein schönes Beispiel, ja. Weil dort andere Kulturen sind, andere Religionsvorstellungen, andere Mentalitäten vorherrschen. Da kannst du nicht
mal eben eine westliche Rechtsordnung drüber
stellen. Nein, das ist Quatsch.
Ja, das funktioniert.
Ja? Ja. So, und es ist eben auch Quatsch zu denken, das ist in Vietnam Quatsch gewesen, das war im Irak und in Afghanistan auch überall Quatsch, dass man einfach mal so ein Land eben schnell kaputt bombardiert, ja, ja, und dann sagt, jetzt gehen wir alle schön nach Hause und essen wieder Truthahn. Das ist Bullshit. Ja. Funktioniert nicht. Und das werden sie immer mehr merken. Sie werden irgendwann den Status, den sie jetzt vielleicht noch haben, sowieso verlieren als Weltmacht und das war's dann.
Na, wenn man sich anguckt, was der 45. US-Präsident Steve Bannon gerade vorzuhaben scheint, die arbeiten ja anscheinend aktiv daran, sich aus der Weltpolitik zurückzuziehen. Ich weiß natürlich nicht, wie ernst zu nehmen das ist, was sie da erzählen, mit ihrer auch außenpolitisch gedachten America First Strategie. Aber Weltmacht zu bleiben und ich sag mal Schutzmacht der Demokratien zu bleiben, das scheint denen langsam egal zu werden, zumal sie überhaupt, wahrscheinlich waren sie nicht Schutzmacht der Demokratie, sondern in der Zeit, in der die USA die Schutzmacht der Demokratien weltweit waren, brauchte der Kapitalismus noch Demokratien, um überhaupt sich entwickeln zu können. Und mittlerweile wissen wir, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht braucht. Das sehen wir in China.
Ja, ja, der Kapitalismus ist ein sehr intelligentes System, wie ich mittlerweile überzeugt bin. Ja. Es ist nicht gut und schlecht, es ist sehr intelligent, weil es sich halt selbst sozusagen renoviert in vielen Teilen und bestimmte Dinge einfach als Lernprozess integriert.
Und Demokratie ist am Ende Kapitalismus schädlich, weil Mitbestimmung muss dem Kapitalisten...
Ja, aber der Kapitalist weiß auch, wie jeder reiche Mensch, es nützt mir...
Dann geht der Kopf ab.
Ja, es nützt mir der Reichtum nichts, wenn um mich herum Unruhe ist. Stimmt. Dann kann ich meinen Reichtum nicht verfressen. Insofern, und das finde ich ja, ist ja die intelligente Leistung, in Anführungsstrichen immer gesagt, des Kapitalismus, dass er eben tatsächlich sagt, okay, da muss ich halt was abgeben. Und wenn ich was abgebe, dann ist Ruhe und dann kann ich weitermachen.
Ja.
Aber um nochmal zurückzukommen sozusagen auf diesen verdammten Krieg, der hat eben gezeigt, und das ist im Nachhinein sozusagen auch das wirklich Ereignis an sich, der hat wirklich noch einmal gezeigt, Krieg ist nicht das Mittel zur Lösung irgendeines Problems. Und zwar, ich meine jetzt Krieg, nicht nur den militärischen Krieg wie in Vietnam, es gilt auch für Wirtschaftskriege und was man sonst noch so alles machen kann. Das alles wird keine langfristige Lösung hervorrufen, sondern es geht nicht anders als über Deals sozusagen, über Verträge, über auch mit dem Blödsinn muss man halt irgendwie auskommen.
Und über Zivilisation.
Man muss halt zivil bleiben, genau. Und man muss halt in irgendeiner Form versuchen, miteinander auszukommen. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Und ich habe auch viel Verständnis dafür, wenn Leute gerade jetzt, ich sag mal, durchdrehen und sagen, was wollen wir mit diesen Idioten, die um uns herum, ich meine, ich will die jetzt nicht alle wieder aufzählen, aber insofern verstehe ich das schon, aber der Vietnamkrieg und der Kalte Krieg und auch Afghanistan, die Russen haben auch Afghanistan versucht zu okkupieren mit schrecklichen Folgen. Es ist vollkommen in die Hose gegangen.
Ja, und ich finde ja immer, wenn die Russen das schon nicht geschafft haben, sollten wir das gar nicht erst versuchen.
Ja,
weil ich glaube, die sind noch ein bisschen krasser. Also wenn die was durchsetzen wollen, dann gelingt denen das eigentlich auch.
Und ja, aber deren militärisches Gerät war völlig versifft. Das funktionierte zum Teil überhaupt nicht. Also das war auch schon klar, dass das nicht gehen wird. Aber auch selbst ist das kann ich auch gar nicht letztendlich beurteilen. Aber ich will nochmal sagen, dieser Krieg Vietnam und eben auch was so an Stellvertreterkriegen sonst noch so in der Weltgeschichte stattgefunden hat, hat den Konflikt nicht gelöst. Der Konflikt ist tatsächlich durch Diplomatie gelöst worden und durch wirtschaftliche Schwäche der einen Seite und durch wirtschaftliche Stärke der anderen. Aber und mein Problem ist jetzt vielmehr, wir reden vom Vietnamkrieg. 50 Jahre später müssten wir eigentlich sagen, wow, das haben wir jetzt echt überstanden. Vietnam ist wieder ein wunderschönes Land geworden. Da ist zwar immer noch zu sehen, dass viele Menschen körperliche Schäden haben nach diesem Agent Orange und Napalm. Aber es ist, man kann wieder hin, man kann sich angucken und die Leute sind total nett und fröhlich und alles ist eigentlich gut.
Mhm.
Und jetzt steuern wir wieder auf so eine Konfrontationssituation hin, wo sich tatsächlich offenbar die beiden großen gegenseitig versuchen, sozusagen in die Sandkiste zu spucken. Und anstatt irgendwie eine große Sandkiste aufzumachen, haben sie wieder zwei kleine. Und im Moment kappeln sie sich über Syrien oder über von mir aus wieder irgendwie den Mittleren Osten, was so insgesamt da
sieht am, gerade so ein bisschen nach Brand dem Iran steht, aus, ne?
In Brand steht und es wird wieder Scharfmacherei betrieben und eben nicht Diplomatie. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir dann denke, ja, wenn das jetzt auch alles nichts hilft, dann ist wahrscheinlich die Menschheit tatsächlich verdammt dazu, immer mal wieder Kriege zu führen, so bescheuert das ist. Und also das macht mich auch ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Weil also mehr Beispiele kann man eigentlich gar nicht erzählen, die klar machen, lasst es sein. Ja,
ja.
Ich meine, ich verstehe schon, wenn jemand sagt, mit dem Trump zu reden, das, da kannst du auch eine Wand anschreien, wahrscheinlich. Kommt auch selber raus. Aber versuchen muss man es trotzdem.
Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Folge Eine Stunde History am 26. Februar läuft, selbstverständlich auf D-Radio Wissen.
Wer redet, ist nicht tot.